ARD. HR2 Kultur. Hörbuchzeit.
Heute mit
Dorothee Meyer-Karweg
und Christiane Hillebrand und eine Hörbuchbesprechung von Martin Maria Schwarz. Herzlich willkommen. Wie immer haben wir 4 Hörbücher für Sie, die wir Ihnen vorstellen möchten. Da geht es um den neuen Roman der Schweizer Schriftstellerin Zora Del Buono mit dem Titel Seinetwegen. Konstantin Schreiber setzt sich in seinem Hörbuch mit dem zunehmenden Unvermögen unserer Gesellschaft, andere Meinungen zu tolerieren, auseinander. Ewald Ahrens entführt uns mit seinem Roman Zwei Leben wieder raus aufs Land. Und wir möchten Ihnen jetzt in der Adventszeit auch immer Weihnachtliches vorstellen. Diesmal ist es das Kinderhörbuch für alle ab 5. Natürlich gibt es die Hörbuchzeit auch als Podcast, zum Beispiel in der ARD Audiothek und auf hr2.de. Wir beginnen mit dem Hörbuch von Zora Del Buono. Sie ist eine Schweizer Architektin, Journalistin und Schriftstellerin, wurde 1962 in Zürich geboren. Dort hat sie auch Architektur studiert und zunächst als Bauleiterin gearbeitet. Sie ist Gründungsmitglied und Kulturredakteurin der Zeitschrift Mare und sie schreibt. Und ihr neuer Roman heißt kurz und prägnant Seinetwegen. Dorothee Meyer-Karweg, das klingt so nach Anschuldigung. Wer ist denn dieser Mensch, um den es hier geht?
Das ist der Vater der Autorin und es geht um das, was ihm widerfahren ist. Gleich zu Anfang erfahren wir mehr darüber. Da hören wir mal rein. Es liest Brigitte Trübenbach.
Hügelige Landschaft, herrliches Wetter, ein Maitag. Alles grünt. Auf dem Weg in die Berge, auf Straßenschildern plötzlich die vertrauten Ortsnamen. Uznach, Naffels, Kaltbrunn. Immer wieder gehört. Unwiderruflich eingegraben ins Kinderhirn, aber nie richtig zugeordnet. Wo ist der Unfall passiert? Wo war das Krankenhaus, in das man die Verletzten überführt hat? Wo fand der Gerichtsprozess statt? Wenn die Namen früher auftauchten, auch in Gesprächen anderer Leute, die nicht das damit verbanden, was wir damit verbanden, zuckte ich zusammen. Uznach, Naffels, Kaltbrunn. Hoffentlich hört Mutter die schlimmen Wörter nicht. Seit Jahren denke ich, wenn ich eines dieser Ortsschilder passiere, ob E.T. wohl noch lebt. Er müsste Mitte 80 sein. Wie hat er die letzten 60 Jahre verbracht mit seiner Schuld? Und dann der Gedanke, ich muss ihn suchen, ihn aufsuchen, den Töter meines Vaters.
Der Töter des Vaters. Also sie sucht also denjenigen, der ihren Vater sozusagen getötet hat. Jetzt überlegt man ja immer, ob so ein Text autobiografisch ist. In diesem Fall ist es aber wahrscheinlich so, ne?
Ja, genau. Der Roman ist, das sagt sie ganz am Schluss, allerdings autofiktional. Das heißt, es geht schon um einen realen Vorgang, aber alle Namen und Daten von den Personen, die nicht zur Familie gehören, die hat sie verfremdet.
Was ist denn genau passiert?
Ja, ihr Vater saß mit seinem Schwager in einem VW Käfer und sie waren auf der Landstraße unterwegs, der Schwager am Steuer, als ihnen in einer Kurve auf ihrer Spur ein Auto entgegenkam. Und sie prallten zusammen, der Vater starb dann an Genickbruch mit einer Kopfstütze, die es damals noch nicht gab. Hätte er vielleicht überlebt, aber so ist er eben gestorben.
Wie alt war die Autorin damals, als ihr Vater ums Leben kam?
Ja, das war 1963 und da war Zora Del Buono gerade mal 8 Monate alt. Das heißt, sie hat ihren Vater auch nie bewusst erlebt, hat ihn aber auch deswegen nie wirklich vermisst. Trotzdem trauert sie um ihn. Also sie trauert darum, dass er, der war Arzt, jung, noch sein ganzes Leben vor sich hatte und dass ihm dann dies Leben durch den Unfall genommen wurde.
Und sicherlich denkt sie auch darüber nach, was gewesen wäre, wenn sie mit Vater aufgewachsen wäre. Ne? Ja, jetzt klar. Ist das 60 Jahre her und die Tochter versucht jetzt den Unfallverursacher zu finden und Näheres über ihn zu erfahren. Warum jetzt erst? Warum so spät?
Ja, das hat mit ihrer Mutter zu tun. Für die war der Tod des Ehemannes wirklich traumatisch. Sie hat mit der Tochter auch nie drüber gesprochen, hat dann auch nie wieder geheiratet. Aber jetzt ist die Mutter dement. Sie lebt in einem Heim und hat ihren Mann schlicht vergessen. Ihr kann die Tochter also nicht mehr wehtun mit ihrer Recherche, ihrem Nachbohren in der Vergangenheit.
Wie geht sie bei der Recherche vor?
Ja, sie sucht erstmal in den Unterlagen der Mutter, denn es gab ja einen Prozess um den Unfall und so erfährt sie dann auch den Namen des Unfallverursachers. Sie nennt ihn hier Ernst Traxler. Und von der Idee, sich auf die Suche nach diesem Mann zu machen, erzählt sie dann im Bekanntenkreis und erlebt Erstaunliches.
Wenn ich jemandem von meinem Vorhaben erzähle, den Töter meines Vaters zu finden, passiert stets dasselbe. Das Gegenüber zuckt kurz zusammen. Und jedes Mal erkenne ich den Schrecken im Gesicht. Und jedes Mal denke ich, mein Gegenüber erschrickt nicht etwa aus Zuneigung zu mir, weil es fürchtet, ein Zusammentreffen mit dem Mann könne für mich schmerzhaft, frustrierend oder ernüchternd sein, sondern aus Mitleid mit diesem Menschen. Du kannst einen Greis doch nicht mit dieser uralten Geschichte behelligen. Vielleicht unterstelle ich das meinen Gegenüber nur, aber ich glaube nicht.
Jedenfalls lässt sie sich nicht beirren und recherchiert dann so, wie Journalisten es nun mal tun. Sie forscht bei Behörden nach, sucht die Orte auf, wo der Mann gelebt hat, fragt dort auch in Altenheimen nach und nach erfährt sie dann halt mehr über ihn.
Also er lebt noch, kann sie ihn denn dann finden, also kann sie ihn wirklich ansprechen?
Na, das ist die Frage, ob er noch lebt. Und deswegen, sagen wir mal, sie kommt dem Menschen näher und versucht sich dann durch weitere Recherchen ein Bild von diesem Mann zu machen.
Zu welchem Ergebnis kommt sie denn?
Wie man sich vorstellen kann, war ihr Bild von dem Mann zu Beginn der Recherche äußerst negativ. Sie hat in ihm so einen rücksichtslosen Raser gesehen, der nach dem Unfall fröhlich weiterlebte. Aber dieses Bild bekommt auf jeden Fall Risse und aus dem Phantom wird dann ein Mensch, dem man nicht so einfach nur negative Seiten zuschreiben kann.
Ja, ganz spannend. Mhm. Wie ist denn der Roman aufgebaut? Wie ist der Stil?
Ja, das ist so eine Mischung aus einem reportagehaften Stil einer Journalistin, gemischt mit Gedanken und Reflexionen über sich, ihre Familie und natürlich auch den Töter ihres Vaters. Eingebaut sind dann noch so Unfallstatistiken und Zitate aus Gerichtsdokumenten. Das wirkt schon mitunter wie so ein ausgekippter Zettelkasten, der hier vorgetragen wird, spiegelt aber auch die Zerrissenheit der Autorin gegenüber dem damaligen Geschehen wider.
Ja, und es geht eben um das Geschehen innerhalb dieser Familie. Wie ist das jetzt für Außenstehende? Was macht den Roman für Außenstehende interessant?
Ja, dass es auch allgemein um Dinge geht, die in Familien so verschwiegen werden, um Verluste, die zu bewältigen sind, um Schuld, um Trauer und auch um das Verzeihen. Das macht diesen Roman eben auch für Außenstehende lesens- und hier auch unbedingt hörenswert.
Ja, ich kann mir vorstellen, dass da jeder auch was wiederfindet. Genau. Mich würde jetzt aber wirklich interessieren, ob sie ihn tatsächlich findet und sprechen kann. Aber das lassen wir mal offen. Ne? Interpretiert wird der Roman von Brigitte Trübenbach. Ja, wir haben jetzt einige Stellen gehört. Wie hat es Ihnen gefallen?
Also Brigitte Trübenbach studierte Sprechwissenschaften und Germanistik in Halle. Sie ist Sprechtrainerin und Stimmbildnerin und ich finde, das hört man der Stimme an. Die ist sehr wohlklingend, sehr entspannt, melodiös. Sie betont für mich genau richtig, nicht zu viel, nicht zu wenig. Das macht das Hören wirklich sehr angenehm. Ich finde es allerdings schade, dass der Verlag recht lieblos mit ihr und der gesamten Produktion umgeht. Also das ganze Hörbuch ist auf der Internetseite des Verlages gar nicht erst zu finden. Die Interpretin wird auch nicht auf dem Download-Cover genannt. Sie ist nur auf dem ersten Track zu hören, also wird da angesagt. Und auch die Tracklängen, die betragen je so ungefähr eine Stunde, das ist auch nicht wirklich State of the Art. Das ist schade bei einem Hörbuch, das ich insgesamt als sehr hörenswert empfinde.
Vielen Dank, Dorothee Meyer-Karweg. Seinetwegen, so heißt das Hörbuch von Zora del Buono, gelesen von Brigitte Trübenbach. 6 Stunden, 21 Minuten Hörzeit, ganz genau. Erschienen ist es im CH Beck Verlag zum Preis von knapp 23 Euro. Und das ebenfalls im CH Beck Verlag erschienene Buch wurde mit dem diesjährigen Schweizer Buchpreis ausgezeichnet. Sie hören die Hörbuchzeit und wir kommen zu Konstantin Schreiber. Er wurde 1979 in Cuxhaven geboren, hat zunächst Jura studiert und Arabisch gelernt und dann unter anderem als Reporter für eine libanesische Tageszeitung in Beirut gearbeitet. Später war er Korrespondent des arabischen Programms der Deutschen Welle in Dubai und inzwischen moderiert er die Tagesschau. Konstantin Schreiber hat vielfältige Erfahrungen im Nahen Osten gesammelt. Er spricht, wie gesagt, Arabisch, hat auch schon mehrere Bücher über den Islam geschrieben, unter anderem Inside Islam. Und sein neuestes Sachbuch, das hat den Titel »Lasst uns offen reden«. Dorothee Meyer-Karwick, was war der Anlass für dieses Sachbuch?
Ja, Anlass war zuerst mal eine Attacke gegen ihn bei einer Veranstaltung in der Universität Jena im Jahr 2023. Linke Aktivisten hatten Schreiber als islamfeindlichen und rassistischen Rechtspopulisten tituliert und ihm eine Torte ins Gesicht geworfen.
Ja, so ein Tortenwurf, das mag für manche ein lustiger Gag sein, aber ich denke, für den, der die Torte abbekommt, ist das nicht ganz so witzig.
Ja, so finde ich es auch. Es macht was mit dem Betroffenen. Man wird letztendlich eingeschüchtert. Und diese Einschüchterungen betreffen ja nicht nur Konstantin Schreiber. Er hat hier in diesem Hörbuch viele Beispiele für so einen zunehmenden Rigorismus bei Diskussionen gefunden und nennt sie eine Gefahr für unsere Demokratie.
Was für Beispiele nennt er da?
Also neben diesem Tortenwurf erwähnt er beispielsweise den Hundekot, mit dem ein Ballettdirektor an der Staatsoper Hannover die Kritikerin der FAZ beschmiert hat. Das war im Jahr 2023. Das Niederbrüllen von Menschen, die zu Diskussionen eingeladen werden, erwähnt er. Und als extremstes Beispiel natürlich das Attentat auf Salman Rushdie, das diesen fast das Leben kostete. Also Konstantin Schreiber und auch wir alle stellen ja fest, dass Menschen zunehmend unfähig sind, andere Meinungen auszuhalten und zu tolerieren. Das gilt beispielsweise für Themen wie Klimaveränderung, Heizungsgesetz, Corona-Impfung, Migration, Gendern, Islamkritik und so weiter. Und manche Meinung oder Wortmeldung führt dann direkt zu einem Shitstorm. Und da wird dann nicht nur die Meinung kritisiert, sondern gleich die ganze Person. Und die Verrohung ist vor allem in sozialen Medien zu beobachten.
Die ZDF-Fernsehmoderatorin Dunja Hayali etwa bekam diese Zuschauerzuschrift. Schon wieder die Türkenschlampe Dunja Hayali, die sich über Deutsche auslässt, was ihr absolut nicht zusteht. Diese Tusse sollte mal in der Türkei die Fresse in der Art, wie sie sich in Deutschland äußert, aufmachen, dann würde sie sehr schnell von der Bildfläche verschwinden. Wahrscheinlich Kopfschuss oder gesteinigt oder den stillen Tod der Klinge. Und ihr... Ah, Ficker im ZDF, lass diese Türkenschlampe eine Sendung moderieren. Die Nachricht ist an dieser Stelle noch nicht zu Ende. Es geht noch eine Weile im selben Stil weiter, aber schon nach wenigen Worten werden der Duktus der Nachricht und die Absicht des Absenders deutlich. Ich selbst bekam nach dem Start meiner für NTV produzierten Gesprächsreihe Marhaba, Ankommen in Deutschland, kurze Clips, die sich auf Deutsch und Arabisch an Geflüchtete richteten, folgende Zuschrift. Ich werde dich finden und zersägen. Später, nach der Veröffentlichung meines Buches Inside Islam, schrieb mir ein Arzt, ich hoffe, du bekommst Krebs.
Ja, es ist einfach unglaublich. Ja. Und da hörten wir jetzt natürlich Konstantin Schreiber selbst.
Ja, da braucht man schon ein sehr dickes Fell, um solche Diffamierungen von sich abprallen zu lassen.
Ja, und Schreiber sagt sogar, Social-Media-Plattformen seien zu zwischenmenschlichen Jauchegruben geworden. Aber es werden eben nicht nur Personen an sich diffamiert und Meinungen bekämpft. Es reicht inzwischen schon, bestimmte Themen überhaupt zu erwähnen, um angefeindet zu werden. Und das hat auch Konstantin Schreiber selbst erlebt. Er in seinen Büchern und Sendungen beispielsweise auf problematische, integrationsfeindliche Predigten in Moscheen aufmerksam gemacht hat. Eine Kollegin eines anderen Mediums rief ihn daraufhin an, um ihm dies vorzuwerfen.
»Wissen Sie denn nicht, wem Sie damit Argumente liefern?«, schleuderte sie mir am Telefon entgegen. Im weiteren Verlauf des Gesprächs wurde klar, sie war gar nicht der Auffassung, dass meine Arbeit inhaltlich falsch war. Aber das Thematisieren, das Ansprechen sei ein Fehler gewesen. Immer häufiger geraten wir allein dadurch aneinander, dass wir ein bestimmtes Phänomen thematisieren. Wer auch nur anspricht, das ist, was wahrscheinlich niemand bestreitet, integrationsfeindliche Predigten in Moscheen gibt, ist islamophob. Wer Rassismus in der Polizei, den es unbestritten gibt, als Thema wählt, ist mindestens linksalternativ. Wer nur thematisiert, dass Nichtdeutsche überproportional häufig straffällig sind, was alle Statistiken belegen, ist rechts. Ein Thema offen anzusprechen geht inzwischen häufig damit einher, dass man von anderen einer bestimmten Gruppe und einer klaren politischen Position zugerechnet wird, selbst wenn man eigentlich gar keine Meinung zu dem Thema vertritt, sondern nur etwas Faktisches wiedergibt.
Ja, verrückterweise wird ausgerechnet an Universitäten versucht, den Diskurs über bestimmte Themen komplett zu unterbinden von den Studierenden. Und da bleibt es nicht bei friedlichen Demonstrationen, sondern da werden eben Personen niedergebrüllt und auch bedroht. Und dabei ist der Tortenwurf gegen Konstantin Schreiber eben noch harmlos. Weniger harmlos sind Bedrohungen, denen jetzt beispielsweise wegen des Nahostkonfliktes Juden an den Universitäten ausgesetzt sind und eben nicht nur dort.
Ja, eine Situation, die untragbar ist. Jetzt haben wir viele Situationen beschrieben bekommen, die den Ist-Zustand sozusagen widerspiegeln. Bleibt es dabei?
Also das nimmt schon breiten Raum in dem Hörbuch ein, aber der Titel seines Buches und Hörbuchs weist ja darauf hin, dass es ihm auch um Lösungen geht. Und er sagt und schreibt, dass wir eben wieder lernen müssen, offen miteinander zu reden. Da plädiert er sogar für die größtmögliche Offenheit und Gesprächsbereitschaft und stellt diese rhetorische Frage.
Gilt das auch für einen Pädophilen, einen Nazi, einen RAF-Anhänger? Ich sage ja. Wer es schafft, mit jemandem zu sprechen, der gegen alles, was mir heilig ist, verstößt oder es ablehnt, der ist wahrer Demokrat.
Vielleicht würden manche sagen, bei diesen Personengruppen ist die Grenze nun wirklich überschritten, aber es wäre ja schon hilfreich, bei kleineren Konfliktpunkten die Regeln einer konfliktfreien Gesprächsführung einzuhalten. Schreiber listet dann auch auf, was für ihn dazugehört, nämlich den eigenen Standpunkt zu begründen, ein aufrichtiges Interesse an der Meinung des Gegenübers zu zeigen, absolute Aussagen wie alle Autofahrer sind Mörder und so weiter zu vermeiden, auch mal die Perspektive zu wechseln, ruhig zu bleiben, nicht zu brüllen, nicht ins Wort zu fallen. Ja, und dann nennt er mehrere Beispiele, wie das aussehen könnte. Hier eines davon.
Ein arbeitsloser Handwerker aus einem kleinen Dorf in Sachsen, der keine Ausländer in seinem Heimatdorf haben will, sich über Heizungsgesetze ärgert und im Fernsehen immer mehr Menschen mit Migrationshintergrund Nachrichtensendungen moderieren sieht, begegnet einer nicht-binären Person mit Migrationshintergrund, die als Journalistin arbeitet und ihm ermahnt, sein Verhalten zu ändern, um etwas gegen den Klimawandel zu tun. Linksgrün versiffte Schlampe ist sicherlich keine Reaktion, die man als offenes Reden klassifizieren könnte. Auch das ist klar undemokratisch. Er könnte aber sein allgemeines Unbehagen ausdrücken. Ich habe keine Arbeit und Angst, dass ich mein Leben nicht mehr finanzieren kann. Manche Entwicklungen überfordern mich.
Ja, das klingt gut, auch ein bisschen idealistisch. Mhm. Die Frage ist ja, was tut man, wenn das Gegenüber eben sich nicht an diese Regeln der konfliktfreien Gesprächsführung hält?
Ja, dieses Problem sieht er durchaus auch. Aber es hilft ja schon mal, sich an die eigene Nase zu fassen, sich selbst zu bemühen, sich an diese Vorgaben zu halten. Und da nehme ich mich mal nicht aus. Und das finde ich positiv. Konstantin Schreiber hat sich durchaus bemüht, für sehr gegensätzliche Positionen Beispiele zu finden.
Wie gefällt Ihnen das Hörbuch insgesamt?
Ja, also Menschen, die grundsätzlich auf Krawall gebürstet sind, da glaube ich nicht, dass die sich so ein Hörbuch anhören werden. Aber es gibt ja viele, die eigentlich meinen, tolerant zu sein und trotzdem immer mal wieder ausfallend in Diskussionen werden, wenn bestimmte Themen halt angesprochen werden. Und für die ist dieses Hörbuch wirklich hörenswert. Was ich hier besonders positiv finde, Konstantin Schreiber kritisiert auch die eigene Zunft, die Medien. Wobei seine Kritik an öffentlich-rechtlichen Medien schon ziemlich zahm rüberkommt. Aber darum geht es ja auch. Ich muss nicht alles hundertprozentig gut finden, was Konstantin Schreiber sagt, und kann dieses Hörbuch dennoch sehr hörenswert finden.
Dann lasst uns offen reden. Wir sprachen über das Hörbuch von Konstantin Schreiber, gelesen vom Autor selbst. 2 Stunden 51 Minuten Hörzeit zum Preis von knapp 13 Euro. Und erschienen ist dieses Hörbuch im Avocado Verlag. Das Buch ist bei Hoffmann und Campe erschienen. Ewald Ahrens gehört spätestens seit seinem Roman Alte Sorten zu jenen Schriftstellern, die zuverlässig zwei Seiten glücklich machen. Einerseits die Leserschaft, die sich an seinen wendungsreichen, gefühlsstarken und bisweilen dramatischen Erzählstoffen erfreut, andererseits aber auch die Verleger, die stets mit hohen Verkaufszahlen seiner Bücher rechnen dürfen. Ahrens trifft mit seinen Geschichten offenbar den Nerv der Zeit. Es sind Geschichten, die oft das Landleben zum Thema haben und gerne in die jüngere Zeitgeschichte führen. Sein jüngster Roman heißt »Zwei Leben« und scheint daran anzuknüpfen. Auch er führt wieder hinaus aufs Land. Martin Maria Schwarz bespricht die Hörfassung des Romans, gelesen von Ulrike Kapfer.
Fast jeder Dorf- oder Heimatroman jüngeren Zuschnitts beginnt mit einer Heimkehr. Da macht Ewald Ahrens keine Ausnahme.
So, bist du auch wieder da. Die Begrüßung gestern Abend, als die Eltern vom Feld kamen. Ohne Überraschung und ohne Freude. Als wäre sie nur beim Arzt gewesen oder in der Schule, nicht 3 Jahre fort in der Stadt. So, bist du auch wieder da. Ja, so war's hier.
Hier ist es nun die junge Roberta, die wieder an den elterlichen Hof in einem fränkischen Dorf zurückkehrt. Aber in 2 Leben verhält sich alles ganz anders als in den Dorfromanen, wie sie in den vergangenen Jahren Konjunktur hatten. Zum einen spielt der Roman nicht heute, sondern 1971. Zum anderen war der Weggang Robertas nur einer zwischengeschalteten Ausbildung zur Schneiderin geschuldet. Obwohl sie weiß, dass ihre Berufung eigentlich im Künstlerischen liegt, folgt sie dem Pflichtgefühl, eines Tages den Hof von ihren Eltern übernehmen zu müssen. Und sie folgt ihm noch nicht einmal unwillig. Das ist eine der Stärken von Ewald Ahrens Figurenzeichnungen. Nahezu all seinen Protagonisten wohnen mehrere Seelen in der Brust. Das macht sie glaubhaft, bringt sie nahe. So wenn Roberta bei allem Drang und aller Sehnsucht nach Freiheit in ihrer Berufswahl doch der sinnlichen Anziehungskraft ihres Herkunftsmilieus erliegt.
Der Hof war leer, die Eltern auf dem Feld. Sie gingen durch den Stall ins Haus. Die hintere Tür war nie zu. In der Stadt schlossen sie immer alle Türen ab. Das hatte sie am Anfang gewundert. Aber dann auch wieder nicht, die waren sich ja alle fremd. In der Küche war es fast wärmer als draußen. Sie befühlte das Wasserschaff. Es war noch heiß. Also hatte die Mutter gekocht und das hieß, dass sie auf keinem der weiter entfernt liegenden Felder waren, wenn sie zu Mittag hatten heimkommen können. Der Geruch nach Holzfeuer, das hatte ihr gefehlt in der Stadt.
Aber da ist ja noch die zweite Hauptfigur, Gertrud. Sie ist mittleren Alters, Ehefrau von Hermann, dem Pfarrer im Dorf, und gebürtige Städterin, die sich nie mit dem Dasein auf dem Land abgefunden hat. Nur ihrem gemeinsamen Sohn Wilhelm zuliebe hat sie sich auf ein Leben eingelassen, das nicht ihres ist.
Gertrud hängte Wäsche auf, als sie Roberta über den Dorfplatz auf den Hof der Eltern zugehen sah. Sie hasste Wäsche aufhängen, aber besser im Pfarrgarten als auf dem Dachboden wie im Winter. 5 Jahre hatte es damals geheißen, hatte Hermann damals gesagt, als er hierher versetzt worden war. 20 Jahre waren daraus geworden. Wilhelm war 1,5 gewesen, als sie in dieser Eisburg angekommen waren. Schüröfen im Wohnzimmer und im Esszimmer. Keine Heizung im Kinderzimmer oder im Gästezimmer oder im Schlafzimmer.
Es liegt in der Natur des Romans wie auch des Lebens im Allgemeinen, dass es nicht so bleiben wird. Alles fängt damit an, dass sich Roberta und Wilhelm ineinander verlieben und ein Paar werden. Geht damit weiter, dass Gertrud durch ihren Bruder Georg die Gelegenheit für eine 2-monatige Reise ins Ausland bekommt. Und hört noch lange nicht damit auf, dass ungeplante Schwangerschaften und bittere Todesfälle die bisherige Ordnung der Dinge ins Wanken bringen. Wendungsreiche Dramen zu schreiben, diese Disziplin beherrscht Ewald Ahrens. Genauso wie Geschichten zu entwickeln, die nicht so leicht vorhersehbar sind. Gerade Roberta und Gertrud werden am Ende zu Entscheidungen finden, die fast diametral zur Ausgangssituation stehen. Denn, und das ist sehr bewusst so angelegt, dieser Roman ist nicht zwangsläufig ein Emanzipationsroman, nur weil es um 2 Frauen Anfang der 1970er Jahre geht. Das ist spannend zu verfolgen. Nur irritiert es, dass die Grundfarbe und auch die Grundtemperatur dieses Romans sich fast nie ändern. Zumindest wirkt es so durch die Sprecherin Ulrike Kapfer, in deren Klangbild alles so durchgehend frühlingswarm und hellgelb erscheint, was freilich auch durch die ständig lächelnden und immer Verständnis für alles und jeden aufbringenden Menschen in dieser Geschichte angefeuert wird. Das führt dazu, dass selbst in Schockmomenten noch Wohlfühlatmosphäre entsteht.
Dann waren sie nach oben gegangen, fiebrig und aufgeregt und immer noch lachend. In jedes Zimmer hatten sie geschaut. In einem hatte sogar noch ein Bett gestanden, immer noch bezogen. Und im Zimmer gegenüber hing der schöne Bernd an einem Strick von der Decke. Ganz still hatte er gehangen, der schöne Bernd aus Reitenbühl. Sie kannten ihn alle 3. Unter dem schönen Bernd lag ein umgestürzter Wirtshausstuhl. Daneben ein Schuh. Den anderen hatte er noch an, aber einer lag am Boden. Daran erinnerte sie sich immer wieder. Heute wusste sie, er musste mit den Beinen im Todeskampf gestrampelt und dabei den Schuh verloren haben.
Ulrike Kapfer ist gleichwohl eine versierte Interpretin. Ihr mit viel Atem ausgestattetes Erzähltempo ist angenehm, die Dialoge sind farbig, auch für männliche Rede verfügt sie über ein ausdrucksstarkes Stimmrepertoire. Aber das Szenario ist von großer Gefühligkeit so überzuckert, dass man schon Süßliebhaber sein muss, um den Ereignissen mit Genuss zu folgen. Anders verhält es sich bei einer zweiten Seite des Romans, und das ist die erzählerische Hingabe des Autors an das Leben auf Land und Dorf, bei der man spürt, dass Arendt jede Menge Selbsterfahrung einfließen lässt und das sehr positiv gefärbt, so dass man diesen Roman auch als eine rückblickende Hommage an Dörflichkeit, an die Vorteile festgefügter sozialer Strukturen sowie an die nie nachlassenden Reize des Zusammenspiels zwischen Mensch und Natur lesen mag.
Sie war auf den Ladewagen geklettert und hatte das Gras verteilt. Voller Vergnügen, weil es wie Zauberei war. Nasses Gras, Feuer. Das passte eigentlich nicht zusammen, konnte aber doch geschehen. Ja, ein Zauber, der in den Dingen steckte. Aber man konnte ihn nicht sehen, wenn einem keiner sagte, wo er war. Schosser ziehen, Unkrautrüben hacken, den Boden lockern. Nach den ersten Metern hing der dunkle Geruch der frischen Erde überall zwischen den Blättern.
So bleibt am Ende ein gemischter Eindruck von einer Erzählung, die immer dort an Kraft verliert, wo Konflikte, Leid und Tod sich in allzu dick aufgetragener Menschenliebe und Empathie auflösen und immer dort an Kraft gewinnt, wo Gemeinplätze umgangen und Erwartungen gegen den Strich gebürstet werden.
Martin Maria Schwarz besprach das Hörbuch »Zwei Leben« von Ewald Ahrens, gelesen von Ulrike Kapfer. Es ist eine MP3-CD, gut 10 Stunden Hörzeit zum Preis von 25 Euro, und erschienen ist das Hörbuch im Verlag DAV, der Audioverlag. Und wir kommen zur Rubrik Kinderhörbuch, und da wird es heute weihnachtlich in der Geschichte von Smilla Blau. Sie ist empfohlen für alle ab 5 Jahren. Smilla Blau wurde 1971 geboren, am Fuße der Schwäbischen Alb, wo sie heute noch lebt. Sie hat Marketing studiert und zunächst in der Werbebranche gearbeitet, danach aber noch ein Studium bei der Textmanufaktur abgeschlossen, und seitdem schreibt sie Geschichten für Kinder und Jugendliche. Es niest ein Rentier vor der Tür, so der Titel ihres neuesten Kinderromans. Dorothee Meyer-Karwick, das klingt nach Kälte und Schnee. Wohin führt uns die Geschichte denn?
Ja, in welches Land ist eigentlich unklar, aber da Rentiere vorkommen, vor allen Dingen eins, dürfte es sich um Skandinavien handeln. Und ja, die Idee des Hörbuchs und Buches ist wirklich witzig. Der Roman beginnt damit, dass die kleine Frieda zu Weihnachten einen Arztkoffer geschenkt bekommen hat. Ich hatte, glaube ich, auch mal
ich
einen.
Auch.
Und jetzt ist sie natürlich auf der Suche nach einem Patienten. Und da hören wir gleich mal rein. Es liest Katlin Gavlich.
Papa, rief sie. Kann ich dich untersuchen?
Aber Papa hörte nichts. Er hatte seine großen Kopfhörer auf, wippte wild mit dem Kopf und schob den Staubsauger im selben Rhythmus vor und zurück. Wenn Papa seine Musik hörte, wollte er nicht gestört werden. Enttäuscht schloss Frieda die Tür.
»Autsch«, hörte sie Mama in der Küche rufen. »Jetzt habe ich mich verbrannt.« »Ich kann dir helfen.«
Frieda rannte in die Küche. Sie zog das Verbandszeug aus dem Koffer und wedelte damit vor Mamas Nase herum.
»Ich brauche sowieso ganz dringend Patienten.«
Aber auch die Mutter hat leider keine Zeit, denn Tante Margarete und Onkel Heinrich haben sich angemeldet.
Ja, und da muss ja alles schön ordentlich sein.
Genau, zumal denen sogar das Haus gehört, in dem die Familie Winterwald wohnt. Und sie sind sehr pingelig, da muss die Wohnung wirklich tipptopp sein. Aber dann klingelt es an der Tür. Frieda macht auf und wundert sich, denn vor der Haustür steht ein großes, schniefendes Hirschtier mit einem Blumenstrauß zwischen den Zähnen. Das wünscht fröhlich Weihnachten, niest so stark, dass die Blumen durch die Gegend fliegen, drängt an Frieda vorbei ins Wohnzimmer. Und als die Mutter dann aus der Küche kommt, ist die sehr irritiert und ruft erstmal ihren Mann.
Thorsten, kommst du mal? Rief Mama mit einer Quietschstimme, die Frieda noch nie an ihr gehört hatte. Sie klang so komisch und schrill, dass sogar Anton aus seinem Zimmer kam.
»Alter Schwede«, sagte er, als er das Tier auf dem Sofa liegen sah. »Was ist das denn?«, fragte Papa.
Seine Augen waren so groß wie Überraschungseier. Er sah furchtbar durcheinander aus.
»Es spricht«, Mamas Stimme klang immer noch ganz komisch, »und es hat mir einen Brief gegeben.«
Mit zittrigen Fingern hielt sie Papa den Brief hin. Laut las Papa vor.
Liebe Familie Winterwald, dies ist mein Rentier Flynn. Leider ist er etwas krank, der Weihnachtslieferstress. Sie wissen schon, Er braucht dringend Ruhe, leckeres Futter und gute Betreuung. Da ich gestern wie gewünscht einen Arztkoffer für Frieda Winterwald geliefert habe, gehe ich davon aus, dass Flynn bei Ihnen in besten Händen ist. Bitte pflegen Sie ihn gesund. Am 2. Januar lasse ich ihn wieder abholen. Herzlichen Dank und freundliche Grüße, der Weihnachtsmann. PS, Herr Winterwald, ich finde es einigermaßen langweilig, dass Sie für Ihre Frau jedes Jahr dasselbe Parfüm bestellen. Fällt Ihnen nichts Besseres ein?
Ja, die fehlende Fantasie des Vaters ist natürlich auch ein Problem, aber das eigentliche Problem liegt jetzt auf dem Sofa und hart furchtbar.
Ja, dann wollen ja auch noch die pingelige Tante Margarete und Onkel Heinrich gleich kommen.
Ja, die Tante ist nicht nur pingelig, sie hat auch Haustiere schlicht verboten. Ja, was tun? Erstmal hilft eine Absage des Besuchs. Ein Familienmitglied sei schrecklich krank geworden. Der Besuch müsste leider verschoben werden. Aber um das Rentier muss man sich ja jetzt kümmern. Da hilft ja nichts. Die Familie bestellt erstmal Pizza für sich und Salat für das Rentier Flynn. Dann soll es ein Dampfbad nehmen und dann legt sich Flynn ins Bett von Frieda.
Ja, und Frieda hat endlich einen Patienten. Da ist sie doch bestimmt froh, dass sie ihren Arztkoffer jetzt gleich mal einsetzen kann.
Genau, das tut sie auch. Fieber messen, Puls fühlen, dann natürlich Tee kochen, in den Hals gucken und so weiter. Und langsam geht es Flynn wirklich besser.
Jetzt ist das ja nicht so üblich, ein Rentier zu Hause zu haben. Mhm. Können die Winterwalds das denn geheim halten?
Ja, das ist die Frage, denn da ist ja noch die überaus neugierige Nachbarin Frau Schlotterbeck, die plötzlich klingelt.
Margarete hat mir von dem abgesagten Weihnachtsessen erzählt, sagte Frau Schlotterbeck. Und dass sie alle krank sind. Ich habe ihnen meine selbstgemachte Spezialmedizin mitgebracht. Hilft hervorragend gegen Husten.
Sie guckte Papa prüfend an. Ja, bestätigte er und räusperte sich.
Dafür sehen Sie aber sehr gut aus, Thorsten.
Jetzt klang ihre Stimme misstrauisch. Frieda konnte durch die geöffnete Esszimmertür sehen, wie die Nachbarin versuchte, an Papa vorbei ins Haus zu schauen. Frieda wollte gerade den Mund aufmachen, um Papa zu helfen und so zu tun, als ob sie schrecklichen Husten hätte, als eine krächzige Stimme
»Vollwald, hilf schnell!«
rief. Sehr laut und sehr ungeduldig. Und dann den schlimmsten Hustenanfall aller Zeiten bekam.
»Ach du meine Güte!« sagte Frau Schlotterbeck. »Ist das Anton? Der Arme klingt ja schlimm.«
Ja, aber es ist natürlich Flynn und Frau Schlotterbeck zieht sich dann aber ganz schnell zurück. Sie will sich nicht anstecken.
Also gerade noch mal gut gegangen. Jetzt müssen wir unbedingt über Katlin Gavlich sprechen, die wir hier gehört haben als Sprecherin. Also das ist ja wirklich faszinierend, wie sie da diese einzelnen Rollen verkörpert. Die muss ja auch ganz oft wechseln.
Ja, genau. Frau Schlotterbeck beispielsweise, sie klingt wie meine alte Tante Adelheid. Diese Stimme, unglaublich. Aber auch wie sie die kleine Frieda oder das Rentier Flynn spricht, ganz zauberhaft. Katlin Gavlich arbeitet ja auch als Synchronsprecherin und da lernt man ja auch, sich ganz schnell in verschiedene Situationen und Figuren einzufinden. Und sie macht das hier wirklich ganz großartig.
Kommen wir nochmal zurück zur Geschichte. Ist mit Frau Schlotterbeck denn jetzt die Gefahr gebannt, dass das Rentier entdeckt wird?
Ja, nicht ganz, denn dann müssen die Eltern zum Arzt, der Vater hat Rücken und da laden Anton und Frieda ihre Freunde Theo und Celine ein, aber die halten zum Glück dicht. Doch am Schluss kommt Tante Margarete und Onkel Heinrich dann doch noch vorbei und da wird es dann nochmal richtig brenzlig.
Aber es ist ja eine Kindergeschichte und da gehen wir jetzt mal davon aus, dass das Ganze gut endet.
Ja, natürlich. Am Schluss liebt die ganze Familie, die ganze Kernfamilie, nicht Onkel und Tante, das Rentier und vor allem Frieda ist sehr traurig, als es am 2. Januar dann abgeholt wird. Aber es besteht die Aussicht, dass Familie Winterwald es bald besuchen kann.
Also klingt insgesamt sehr lustig, vielleicht auch noch ein schönes Weihnachtsgeschenk. Mhm. Wie hat Ihnen die Geschichte insgesamt gefallen?
Ja, also mir gefällt, wie Smilla Blau in die Gedanken und in die Gefühlswelt einer Fünfjährigen schlüpft, die manche Wörter also auch noch nicht so ganz kennt und sich mit Eigenkreationen behelfen muss. Hirschdings zum Beispiel für das Rentier oder sich Diagnosen ausdenkt wie Rückenhexe, Bauchgebreche, Ohrenverstopfung oder Herzklopfalarm. Und grundsätzlich finde ich schön, wie sie sich in die Fantasiewelt von Kindern einfindet, in der es dann auch vollkommen normal normal ist, wenn ein sprechendes Rentier vor der Haustür steht. Ja, und dann gefällt mir noch, dass die Rollenbilder so leicht aufgebrochen werden, ohne viel Aufhebens davon zu machen. Also der Vater ist ein richtiger Putzteufel, der beim Rentier vor allem daran denkt, wie viel Fusselrollen er braucht, um die Haare von den Polstern wieder zu bekommen. Das alles wird leicht und locker erzählt und hier von Katlin Gavlich, wir haben es gehört, wirklich sehr gut in Szene gesetzt. Sie spielt richtig mit dem Text und macht daraus ein kleines Hörspiel. Es ist insgesamt ein sehr schönes Weihnachtshörbuch für die ganze Familie.
Vielen Dank, Dorothee Meyer-Karwig. Es niest ein Rentier vor der Tür, so heißt das Hörbuch von Smilla Blau, gelesen von Katlin Gavlich. 2 CDs, 1 Stunde 41 Minuten Hörzeit und empfohlen ist dieses Hörbuch für alle ab 5 Jahren. Erschienen im Argon Verlag. Und das Hörbuch kam auf den 1. Platz der HR2 Hörbuchbestenliste für Kinder und Jugendliche vom Dezember. Und es kostet 13 Euro. Und damit geht die Hörbuchzeit zu Ende. Es gibt sie auch im Podcast-Angebot auf hr2.de und in der ARD-Audiothek. Sie können die Sendung dort auch kostenfrei abonnieren. Und damit verabschieden sich
Dorothee Meyer-Karwig
und Christiane Hillebrand.